zwingend mit dem Auftrag Jesu. Ich habe das nur so verstanden, immer in der Anleitung, die ich bekam, dass diese Bedürfnisse hauptsächlich mit dem Missionsauftrag Jesu zu tun haben. Und als ich das sah, sah ich die Verlorenheit so vieler Menschen in Deutschland und zum Beispiel eine Last, die in meinem Herzen liegt, für Menschen, die in Deutschland verloren sind, und eine Aufgabe, die Gott mir persönlich zugetragen hat, gegeben hat, in Bezug auf diese Bedürfnisse, die die Schrift anspricht. Aber stellen wir uns mal vor, wir sind in einem Jugendleiterteam, also Team von 6, 7 Personen, die eine Jugendgruppe von 75 haben, und wir sind die verantwortlichen Leiter für dieses Team, und wir wollen eine Zielsetzung machen, das muss ich euch überlassen, die Ziele zu setzen in Bezug auf entweder oder beides, Evangelisation und Anleitung zur Multiplikation von den Jugendlichen. Auf jeden Fall denke ich, die Zielsetzung muss diese Bedürfnisse ins Auge behalten und beansprechen oder ansprechen vielmehr, dass diese Jugendlichen verloren sind in eurer Stadt oder eurer Gegend und Gott eure Jugendgruppe gebrauchen will, um neue zu gewinnen und sie anzuleiten in multiplikatorischer Art und Weise. Ausgehend davon, wie würde man zum Beispiel nicht, also schließen wir mal das aus, was persönlich gesagt wurde, was sind 4 bis 7 anhaltende Tätigkeiten von einer Jugendgruppe, die wir definieren könnten?
Schule.
So. Die Jugendgruppe geht nicht in die Schule. Die Jugendlichen gehen in die Schule. Wir sprechen hier hauptsächlich von den Aktivitäten der Gruppe, der Jugendgruppe.
Gemeinschaft.
Gut. Ich möchte noch einmal das hier anwenden, persönliche geistliche Entwicklung von jedem Jugendlichen und sagen, das einfach erweitern und sagen, das ganze geistliche Wesen der Jugendlichen in Bezug auf ihr geistliches, persönliches Wohlbefinden.
Evangelisation.
Ich würde sagen, Lehre ist bestimmt eine Tätigkeit von der Jugendgruppe, die zur persönlichen geistlichen Entwicklung geschehen kann, aber ist vielleicht eine Extrasparte für sich, denke ich. Jetzt verstehe ich, was du meintest vorhin unter Gebet. Vielleicht würde ich das doch auch extra dazu schreiben, ich weiß es nicht genau. Damit das Gebet auch als Betonung nicht zu kurz kommt, wir lassen es einfach mal da stehen. Vielleicht kombinieren wir das mit einem anderen zusammen. Ich würde sagen, Dienst. Und da würde ich mit einschließen, dass Unterteilung Gabenfindung, Schulung und so weiter bei den Gaben und Anleitungen. Ich würde einfach den ganzen großen Begriff Dienst mal hinstellen und sagen, das schließt ein auf die Identifikation der Gaben und auch die Anleitung der Geschwister, wie sie das auslegen. Ist das genug? Oder was haben wir übersehen? Müssten wir die Liste ein bisschen ausdehnen und dann ein bisschen zurückschrauben und kombinieren? Okay, vielleicht käme das auch hier unter Gemeinschaft. Freizeitgestaltung, so will ich das sehen. Aber ich halte das auch für sehr wichtig. Was haben wir übersehen? Mir fehlt was Wichtiges. Gemeindeintegration. Auf jeden Fall gehört es hierhin. Es muss gelehrt werden, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall gehört es, vielleicht könnten wir das Wort Gemeinschaft einfach unterteilen und sagen, einmal persönliche Freizeitgestaltung und Gemeinschaft mit anderen in der Gemeinde. Nicht nur Gemeinschaft unter sich. Ich persönlich würde auf jeden Fall, wenn ich in der Leitung wäre, würde sagen, das gehört absolut dazu, in der Besprechung der Gemeinschaft, nicht nur, dass wir für uns sind und unter uns bleiben, sondern wir suchen Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Gemeinde und tun etwas dazu beizutragen, dass wir die Gemeinschaft fördern von der Gemeinde.
Vielleicht, ich weiß nicht, das kann man vielleicht auch unterordnen, sowas wie Seelsorge, Begleitung oder sowas.
Also jetzt, es ist eigentlich das, was mir fehlt. Reproduktion, dass wir neue Jugendleiter anleiten, dass wir die Reproduktion erleben von all dem. Und vielleicht müsste man sich dann überlegen, wie man das zusammen kombiniert. Ich möchte nur anhand von diesen paar Minuten illustrieren, wie man das machen könnte in einem Kreis von Menschen, die eine Zielsetzung haben, die Zielsetzung definieren. Und dann könnte man einfach die weiteren Punkte durchnehmen mit der Gruppe in genau gleicher Form. Welche Meilensteine haben wir gehabt? Welche Probleme könnte es geben in der Zukunft? Was für Zielsetzungen machen wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig für unsere Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren? Und ich denke, dann beginnt man mit Hoffnung zu arbeiten. So viele Gruppen sind einfach lahm, weil sie nicht geleitet werden mit einer Vision, mit einer Schau für das, was Gott tun könnte. Und ich finde es tragisch, dass man sich nicht hingesetzt hat, definiert hat und präzisiert hat, wo wollen wir hin und wie wollen wir das erreichen und welche biblischen Ziele wollen wir auf jeden Fall verwirklichen in unserer Gruppe. Ist das... Wer kennt es hier? Von welchen Gemeinden wird es praktiziert? Ich kenne viel zu wenige Gemeinden in den USA. Es hat geheißen, statistisch gesehen, vielleicht habt ihr das auch gehört, 80-85% aller Gemeinden in Amerika sind entweder stagniert oder am Aussterben. Das ist nicht sehr ermutigend. Dass man schon irgendwie einen Stagnationspunkt erreicht hat oder man ist schon am Abflachen. 80-85%. Was ist der Prozentsatz von dem, was wir hier kennen? Bitte? Nicht kaum anders vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass so viele Gemeinden einfach in den regelmäßigen Veranstaltungen teilnehmen und niemand stellt die Frage, warum tun wir das? Und deswegen ist es äußerst wichtig, dass man immer wieder die Frage stellt, warum tun wir das und wo geht das dann hin, wenn wir so weitermachen? Übrigens, es gibt von Master Planning von Bob Beal, ich habe hier die Anschrift und auch einige Bücher, die er geschrieben hat, und sie sind erhältlich. Das kann ich ohne Problem da lassen. Wem kann ich das anvertrauen von der Klasse, dass es eventuell kopiert werden kann für die, die es wollen? Okay, ich habe noch andere Dinge, dann lasse ich mal da. Okay. Bob Beal, der Gründer von Master Planning, hat dieses Buch Mentoring geschrieben. Ich hörte das Wort Mentoring jetzt diese Tage hier in Deutschland. Wisst ihr alle, was das bedeutet? Wer kann eine gute deutsche Definition von Mentoring geben, für die, die es nicht kennen? Nicht alle haben nämlich Ja gesagt. So. Was ist Mentoring? Mach einen Versuch.
Eine schrittweise Anleitung, wobei der Anleitende sich nach und nach zurückzieht.
Okay. Schrittweise Anleitung, wobei der Anleitende sich nach und nach zurückzieht. Und das ist auch mit dem Ziel der Multiplikation. Manche Mentoring-Beziehungen dauern länger. Manche sind kürzer, manche sind für ein Semester oder zwei, manche sind für ein Jahr oder zwei. Und es kommt darauf an, was man für Ziele setzt in dieser Mentoring-Beziehung. Ich habe einen Pastor, der ist eigentlich in dem letzten Jahr seine Ausbildung bei uns am Base, und es ist verlangt, dass er einen Mentor hat in diesem Jahr. Und er hat mich gebeten, das zu tun. Und wir trafen uns regelmäßig. Die Probleme, die er gehabt hat im persönlichen Leben, in seiner Familie, in diesem Jahr, da würde ich von jetzt bis 10 sprechen drüber, wenn ich anfangen würde, darüber zu denken, was für Probleme auf ihn zukamen, auch von den angenommenen Kindern und so weiter. Und bin froh, ihm beistehen zu können. Wir haben manchmal nur miteinander geweint und gebetet. Und ich habe ihm versucht, immer wieder den großen Stellenwert des Gebetes zu zeigen. Und dann sprachen wir bei anderen Treffen über die weitere Zielsetzung in der Familie und dann über die Gemeinde. Und dann kam er mit Fragen. Manchmal hat er präzise Fragen gehabt. Wir haben immer wieder verschiedentlich gearbeitet, aber es war das Ziel, das ich hatte, ihn zu ermutigen und zu erquicken. Eines Tages kam er ganz durchhängend, also wirklich mit dem Kopf auf dem Boden, mit dem Kinn ganz unten, sagen wir. Und da habe ich gehört, Gott erweckte in seinem Herz einfach eine Last für einen anderen Stadtteil. Und dann sagte er, aber ich habe die feste Überzeugung, ich soll hier in dieser Gemeinde sein, und doch habe ich eine Last für diesen Stadtteil. Was soll ich da tun? Und da sagte ich, tja, ich denke beides, aber nicht so, wie du das dir vielleicht vorstellst. Ich sagte, ich denke, es wäre gut, du beginnst mit ein oder zwei Personen in der Gemeinde über diesen anderen Stadtteil zu beten. Und für die nächsten 6 Monate betet ihr drüber. Und vielleicht öffnet der Herr die Tür für diesen anderen Stadtteil, was zu tun. Und vielleicht in 2 oder 3 Jahren ist die Gemeinde so weit, dass sie eine Aufgabe übernehmen kann. Auf keinen Fall, weil du es eben gesagt hast, sollst du die Gemeinde hier vernachlässigen. Auf der anderen Seite kann Gott die Vision in die Gemeinde bringen. Und dann trägt die Gemeinde eine Vision und auch die Last für diesen Stadtteil und nicht nur du allein. Das schien ihn sehr zu ermutigen. Und ich denke, er dachte, er müsste schnell nach Hause rennen und alles abändern in seinem Leben. Und war sehr confused, durcheinander, innerlich. Und es war ihm einfach eine Ermutigung, jemanden zu haben, bei dem er sich aussprechen konnte, der auch dann Rückmeldung geben konnte. Ich finde die Schau, die Sicht, die er hat, positiv für verlorene Menschen in diesem anderen Stadtteil. Leute von seiner Gemeinde haben noch keine Sicht für solche Leute von diesem Stadtteil. Aber es braucht Zeit und meistens eine längere Zeit, um eine Änderung zu machen. An diesem Punkt möchte ich sagen, ihr setzt Ziele. Meinetwegen definiert ihr manches und ihr setzt Ziele. Sei geduldig. Schreibe das groß, unterstreiche es mit Rot, umrahme es mit Gelb und grün auch ganz ringsherum, außenrum. Sei geduldig. Menschen sind nicht wie Stäbe übers Knie zu brechen, sondern sie sind Menschen, die Zeit brauchen, um sich umzupolen. Sie müssen angeleitet werden, Stück für Stück, wie das gesagt wurde. Auch wir müssen Zeit nehmen, mit ihnen ein Mentoring-Verfahren durchzumachen. Und das bedeutet Geduld. Und nicht vergessen, wie viel Geduld der Herr mit uns gehabt hat und hat. Als er auf uns gewartet hat und wartet noch, bis wir dies und das lernen, was ihm schon längst klar ist natürlich und uns erst jetzt nach und nach aufgeht, sodass wir sagen, aha, so hast du das gemeint. Und ein anderer, der nicht die Vorteile hat wie wir mit so viel Ausbildung und so vielen anderen Begegnungen, dieser Mensch hat natürlich überhaupt keine Möglichkeit, hineinzufinden in das, was wir eventuell in kurzer Zeit aus der Hand des Herrn genommen haben. Seite 10, römische Zahl 3, die Gesundheit und Effektivität eines Teams steht in direkter Beziehung zu der Qualität der Leiterschaft. Ich wünschte, ich könnte dieses Gebiet noch mehr Betonung verleihen, noch irgendwie größer machen. Auf Leitung kommt es an. Es ist äußerst wichtig, wie Leitung ist. Ich kann nicht überbetonen. Jetzt meine Frage, was ist Leiterschaft? Ich stelle da die Frage und möchte, dass wir kurz das besprechen. Was ist Leiterschaft? Wer ist ein Leiter oder wie sieht ein Leiter aus?
Jemand, der Verantwortung trägt für andere Personen.
Jemand, der Verantwortung trägt für andere Personen? Ja, aber es fehlt was.
Vielleicht jemand, der sozusagen den Überblick hat und immer wieder die Gruppe darauf ausrichtet und auch die Schritte, die dahingehend notwendig sind, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat oder selber auch Ziele, die er vorschlägt, erreicht.
Okay, diese Person hat eine Schau, eine Richtung und macht andere aufmerksam auf diese Richtung und ermuntert sie dahin zu kommen, wenn ich das in meinen Worten zusammen... Ist das... Ja, okay. Was noch? Was ist Leiterschaft?
Er sorgt auch dafür, dass die Teammitglieder selber zu...
Er verhilft, dass andere zu mündigen Dienern am Reich Gottes werden. Gut. Ja. Vorbildfunktion darf überhaupt nicht übersehen werden.
Ich glaube, er begleitet und berät die einzelnen.
Gut, begleitet und berät die einzelnen Glieder des Teams. Jawohl. Er muss ein Diener sein. Ein Leiter ist ein Diener. Chuck Swindoll hat Leiterschaft mit zwei Worten umschrieben, die mir sehr gut gefallen. Er sagt, Leiterschaft ist inspirierender Einfluss. Inspirierender Einfluss. Und ich habe ein kleines Buch von ihm, Leadership, und da steht diese Definition mit zwei Worten drin in diesem Buch und es hat mich ergriffen, es spricht mich positiv an. Ein Leiter ist jemand, der Leute beeinflusst und im positiven Sinn, im geistlichen Sinn inspirierend beeinflusst, erhebend beeinflusst, sodass diese Leute ermutigt werden, Dinge zu tun, die sie eventuell sonst nicht tun würden. Ein inspirierender Leiter, einer mit Einfluss auf Leuten. Nun, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, die jetzt am Montag auch ein bisschen an der wir gekaut haben am Montag. Und das ist die Frage von Vorbildfunktion und Einfluss haben, ohne dass ich egoistisch werde. Ist es falsch, dass ich mir im Klaren bin, ich bin ein Einfluss und will ein Einfluss sein auf andere Menschen? Ist das falsch? Schüttel den Kopf, nein. Warum ist das nicht falsch?
Wenn man darum geht, dass man Einfluss hat, dann
Okay, man hat Einfluss. Okay.
Ich möchte meinen Einfluss positiv nutzen, damit der andere das Bild Christi umgestaltet wird.
Gut, mein Einfluss will ich positiv benutzen, damit andere in das Bild Christi umgestaltet werden.
Vielleicht auch aus den positiven Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, mit Vorbildern, die man selbst hatte, dass man dann sagt, ja, sowas will ich auch für andere sein, wenn man eigenen Nutzen daraus gezogen hat.
Gut.
Aus der Berufung heraus, dass man nicht sein eigenes Ziel verfolgt oder seine eigene Vorstellung macht, sondern dass man selbst berufen ist von Gott und dann ein Mitarbeiter ist.
2. Korinther Kapitel 5. Was sind wir an Christi Stadt? Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, ich habe einen Auftrag, berufen vom Herrn, ja.
Also, du sagst am Montag nochmal, ich kann nicht Vorbild sein.
Jawohl.
Und dann muss ich mir auch unbedingt darüber im Klaren sein, dass ich ein Vorbild sein bin, dass ich einen Einfluss habe.
Ja.
Einmal, ja, dann bin ich sorgfältig damit umgehe. Und dass ich auch, man kann mir auch dessen bewusst sein und dann manipulativ.
Ja. Okay, gut.
Ich habe eine Frage. Ist Einfluss das gleiche wie Macht haben? Weil das mit dem Einfluss kann ich verstehen. Wir beeinflussen immer.
Ja.
Aber wie viel Macht wir haben, hat verschiedene Faktoren. Ich finde, das ist ein wesentlicher Unterschied für mich jedenfalls.
Ich weiß es nicht, ob ich das im Augenblick so leicht auseinander trennen kann, Einfluss und Macht haben. Eins ist mir klar, dass es möglich ist, Leute geben mir mehr Macht über ihr Leben, als ich haben will. Das ist mir schon vorgekommen. Und sie wollen Dinge von mir erfahren und Informationen von mir bekommen und danach leben, weit mehr, als ich überhaupt haben will in ihrem Leben. Ich möchte sagen, du triffst die Entscheidung, nicht ich. Ah nein, du triffst es, Roger, du sagst, und diese Macht, das will ich gar nicht haben. Von solch einer Macht reden wir nicht, sondern von Einfluss auf Menschen zum Bild Jesu hin, wie vorhin gesagt. Aber hier glaube ich auch eine Hand. Ja, ich meine, das lasse ich mal stehen. Über die Worte wollen wir hier momentan nicht streiten, sondern über den Inhalt. Ja, hier hinten.
Ich denke, Einfluss wird auch gegeben von Gott. Also, man kann ihn deutlich beeinflussen, sondern Gott macht er. Aber wenn man sich dazu, dass ein bisschen was er eigentlich geschenkt hat, was man soll, übergeht.
Okay, jetzt die Frage. Was steigert den positiven Einfluss in einem Leiter? Wir sprechen alle ja von Einfluss und wollen einen positiven Einfluss auf Leute haben. Was steigert den positiven Einfluss in einem geistlichen Leiter, sodass Leute sagen, oh, ein gutes Vorbild oder ein guter Einfluss auf mich, ja?
Echtheit.
Echtheit, absolut. Haben wir irgendwelche Illustrationen von solcher Rede von Paulus? Ständig. In den Briefen von Paulus ständig die Rede von Echtheit, Integrität, Aufrichtigkeit. Das ist ein absolutes Muss. Was noch?
Ich denke, einfach wenn man selber bedacht ist, geistig zu wachsen, sich von Gott heiligen zu lassen, mehr und mehr, dass das einfach dann nach außen in Sicht wird, dass man sozusagen dann transparent wird.
Ja, ja. Die Offenheit nach außen hin, dass ich auch wachsen will und nicht vollkommen bin, sondern noch im Prozess bin. Was noch? Ja.
Dass ich konsequent bin in den Entscheidungen, die ich unter
Konsequenz in der Anwendung von der Wahrheit, die Gott mir geöffnet hat, das erkenne ich, das tue ich. Der Sohn von dem Mann, der mit mir heißt, Jeff, sein Sohn Zach, kam zum Glauben irgendwann mal Ende August. Jeff drehte sein Leben um im Juni durch die unglaubliche Gnade unseres Herrn. Und Zach, vorletzte Woche, hat ein Gespräch gehabt mit einem Geschäftsmann und fuhr weg. Und es fiel ihm ein, da habe ich unfreundlich geredet. Stoppt das Auto, dreht sich um, fährt zurück und entschuldigt sich. Ist 3-4 Monate alt im Glauben. Und ich kann euch sagen, ich kenne Leute, die 40 Jahre alt im Glauben sind, die nicht den Mut haben und Demut haben, wenn es ihnen einfällt, zurückzufahren und sich zu entschuldigen, wenn sie ein bisschen barsch waren bei jemandem in einem Geschäft. Das ist Integrität. Das haute mich um. Er wendet an ein biblisches Prinzip, das er kennt, er lernt, ich muss mich entschuldigen, fährt dann gleich zurück und tut das. In ganz wunderbarster im kindlichen Glauben und Vertrauen auf den Herrn. Und ich finde das ein Vorbild von dem, was wir hier besprechen. Diese Echtheit. Was steigert noch? Die Wirkung, die positive Wirkung unseres Zeugnisses. Okay, das kommt zurück zu dieser Echtheit. Ich kenne mich. Ich stelle mich, das heißt, ich weiß, wer ich bin, und ich gehe nicht einfach rechthaberisch über die Grenzen hinaus, als ob ich alles könnte. Es ist nicht glaubwürdig, wenn ich alle Dinge annehme und dann einfach zusammenfalle unter der Last des ständigen Ja-Sagens, sondern ich muss lernen, auch hier Nein zu sagen. Ja. Disziplin im geistlichen Leben würde ich auch als ein Bestandteil sehen von der Echtheit, aber ich denke, es ist auch wichtig hier zu merken. Es fehlt ein Wesenspunkt von dem, was ich sehe, in Einfluss, und zwar Beziehungen. Wie will ich beeinflussen? Beziehungen. Ich muss Beziehungen aufbauen. Ich kann vorleben, ich kann meinetwegen alles, was wir bisher sprachen, kann in einer Ecke geschehen, wo kein Mensch hinguckt. Einer, der Einfluss hat, hat Beziehungen mit Menschen und sucht gesunde Beziehungen mit Menschen.
Ich habe, vielleicht habe ich es,
mein Vater war ein Mensch von Einfluss. Und das ist der Zeitungsartikel in der Woche seines Todes. Ich habe es verkleinert. Das war die ganze Seite vorne von der Zeitung. Und diese Schlagzeile oben steht: Eine Epoche kam zu Ende in Harra, in dem Dorf, am Donnerstag. Und der ganze Artikel spricht von seinem Einfluss. Und er war derjenige, der zu mir gesagt hat, sprich mit den Leuten, sei freundlich mit den Leuten, geh mit den Leuten freundlich um, diene ihnen. Und er lehrte mich mit seinem Vorbild und auch mit seiner Rede, Beziehungen zu bauen, die einflussreich werden können. Frauen kamen mit den Säuglingen, die kamen, bekamen ein neues Kind und kamen dann ins Geschäft. Und er sagte, gib mir den kleinen Jungen mal her. Und dann legte er ihn auf die Fleischwaage. Die meisten haben keine genaue Kinderwaage daheim gehabt. Und die Fleischwaage ist natürlich, geht bis, glaube ich, bis 15 oder 20 Kilo, 25 Kilo. Und fast alle Babys in der Gegend wurden gewogen auf dieser Fleischwaage von meinem Vater. Einfach eine Liebeszuwendung, ein Liebeserweis an die Leute, eine Freundlichkeit. Und dann hat er, angeguckt und so weiter. Und dann hat er immer Süßigkeiten in der Tasche gehabt. Und Leute kamen, Uncle Harold, you have a sweet for me. Und er hat immer was in der Tasche. Er wollte ständig Leuten dienen, ständig aufbauen, ständig Leute freundlich ansprechen. Und ich habe an seinem Vorbild unwahrscheinlich vieles gesehen, von dem, was es bedeutet, zu beeinflussen. Er wollte ständig positiv beeinflussen. Und ich denke, an diesem Punkt müssen wir sagen, Integrität, Hingabe an den Herrn, Leidenschaft für die Dinge, die wirklich ewig zählen und was auch immer wir da aufgeschrieben haben und dazu noch gute Beziehungsfähigkeiten. Meine Frage jetzt. Ich möchte dich bitten zu bewerten. Eine Skala von 1 bis 10. 1 ist krank und 10 ist am Wachsen. 1 ist krank, 10 ist am Wachsen. Was ist deine Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu bauen und wachsen zu sehen? Du musst keine Antwort geben. Das ist für dich aufschreiben. Bist du schwach, sehr schwach, oder merkst du, es ist in deinem Leben wirklich zu einem Punkt gekommen, wo du merkst, ich wachse in meiner Fähigkeit, mit Menschen Kontakt aufzubauen und mit ihnen zu reden. Und jetzt möchte ich etwas wiederholen, was ich letztes Jahr gesagt habe, und es tut mir leid für die, die es letztes Jahr hörten, hoffentlich werdet ihr nicht langweilig. Aber wenn ich in den Gottesdienst komme, als Gast, kann man von der Gemeinde davon ausgehen, es ist ein Gast zu uns gekommen, der interessiert war, genug in unsere Gemeinde, dass er oder sie kam. Und die meisten Christen sprechen die Gäste nie an. Wie wollen wir überhaupt fernstehende Menschen draußen auf der Straße ansprechen, wenn wir gerade die nicht ansprechen, die zu uns als Gäste in unsere Gottesdiensträume kommen? Und da möchte ich sagen, da haben wir eine Menge zu lernen von dem, was es bedeutet, gesunde Beziehungen aufzubauen, neue Beziehungen aufzubauen mit anderen Menschen. In Stuttgart habe ich das ständig getan. Ich merkte, es waren Leute da und Leute aus der Gemeinde kamen und wollten eine Frage stellen. Tut mir leid, erst nachher. Und dann sprang ich, weil ich merkte, wenn ich das nicht tue, tut keiner das. Und dann verschwinden die Leute, ohne dass jemand sie angesprochen hat. Man weiß nicht, wer sie sind, woher sie kamen, was ihre Bedürfnisse sind oder sonst was. Und vielleicht geben sie nicht all das preis beim ersten Mal. Aber wenn niemand sie anspricht, ist die Gefahr gleich null, dass sie zweimal kommen. Und so möchte ich sagen, jeder hier in diesem Raum soll sich daran messen, in meiner Gemeinde, wenn Fremde kommen, bin ich bereit, war ich bisher bereit, Fremde anzusprechen, war ich derjenige, der sprang und sah, aha, die ist neu oder der ist neu. Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind heute, wir heißen Sie einfach herzlich willkommen. Wenn man das nicht tut, wenn man zuguckt, wie andere kommen und gehen, dann würde ich sagen, man liegt hier unten in der Skala und hat einiges zu lernen. Wenn wir Leute gibt, und ich spreche hier, Geschwister, nur von den Leuten, die zu uns in den Gottesdiensten kommen. Wie wollen wir es überhaupt machen bei ablehnenden, fernstehenden Menschen draußen in der Welt, wenn wir so unfreundlich sind in der Gemeinde? Und ich möchte uns einfach Mut machen an diesem Punkt, zu sagen, wenn wir zu lernen haben, dann lernen wir. Wenn Fremde da sind, einfach die Gewohnheit zulegen. Es ist teils meine Aufgabe, auf Fremde zuzugehen. kann mir nicht helfen. Ich bin in einer fremden Gemeinde und gehe auf die Leute zu und begrüße sie. Ich kann mir nicht, es ist so eine Gewohnheit meines Lebens geworden, ich warte nicht, bis die Leute auf mich zukommen. Ich gehe auf sie zu und spreche mit ihnen. Und ich denke, wir können eine solche Gewohnheit zulegen, mit der Zeit, mit Gottes Hilfe. Und es muss nicht jeder sein, so wie mein Vater. Mein Vater war ein ganz besonders genialer Typ, der mit allen sprach. Und es nicht alle sind Onkel Ernie Klassen, das sind besondere Typen. Werder Isselmann zum Beispiel. Wer kannte sie? Werder Isselmann. Wir haben sie einmal bei uns in der Gemeinde gehabt und also sie ist ein Originaltyp gewesen. Original. Aber nicht alle sind sie. Okay, akzeptiert. Aber werde echt so wie du bist. Freundlich bei Menschen, die Jesus brauchen. Und das gilt auch für Leute, die eventuell neu zum Team kommen. Leiterschaft bedeutet, dass wir so denken. Jetzt wollen wir fliegen. Jesus Christus war der beste Teamleiter, der je gelebt hat. Hier sind einige seiner motivierenden Leiterschaftsqualitäten. A. Christus war der vollkommene Leiter und hatte eine persönliche Gesinnung der Identität und Mission als von Gott kommend. Und er hatte totales Vertrauen auf den Vater, Matthäus 3, 17 und so weiter. Ein Christus-ähnlicher Leiter ist zuversichtlich in seiner Position in Christus und frei von Eifersucht und von fleischlicher Konkurrenz. Teammitglieder sollen ihre persönliche Identität oder ihr persönliches Wohlbefinden nicht in ihrem Aussehen, in ihrer Leistung oder ihren Erfolgen oder ihrer Herkunft oder sonst was feststellen, sonst ist das tödlich für Teamarbeit. Das haben wir gestern schon beredet. Und ich möchte einfach an dieser Stelle ein paar Dinge überspringen, fast der ganze Seite 11, und euch bitten, das mal selber durchzunehmen. Überhaupt, ich habe das in der Mitte von Seite 11, die Stradivarius Geige, also dieses Beispiel habe ich am Montag schon benutzt. Paulus hat eine ausgewogene Einstellung zu sich gehabt in Epheser 3, 7 und 8. Er sagte, ich bin ein Diener des Evangeliums durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde durch sein Wirken. Aber ich bin weniger als die geringsten aller Heiligen. Und mir wurde diese Gnade gegeben. Das heißt, er wusste zugleich, ich bin unwürdig, aber trotzdem bin ich von Gott begnadet worden und trotzdem berufen. Auch der gleiche Gedankengang ist 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Nummer B oder Punkt B, Seite 12 in der Mitte. Der Leiter, Jesus, hat die Vision, das Ziel und hält diese Vision und das Ziel vor den Augen des Teams. Sein Reich, seine Wiederkunft. Es kann kaum überbetont werden, wie wichtig Vision ist für Teamleiter. Nun, diese Frage, was ist Vision? Wenn es wichtig ist, dann soll man wissen, was es ist. Ich halte es für sehr wichtig. Bewusst frage ich euch, was es ist. Wie die Zukunft gestaltet werden kann? Können wir ein paar biblische Illustrationen von Vision erwähnen? Biblische Gestalten, die Vision haben. Ja? Gut, gut. Eine klare Sicht, irgendwo hinzugehen, wo das Evangelium nicht verbreitet wurde.
Nehemia in Babylon, die Mauern Jerusalems wieder
aufzubauen. Absolut. Nehemia in Babylon, die Mauer wieder aufzubauen. Jawohl. In Korinth, wo der Herr ihm klar machte, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. als Mose das Volk aus der Gefangenschaft führt. Bitte. Ja. Gut. Bitte? Josua vor der Eroberung Jerichos. Ich habe auch das gleiche Problem. Und ich denke auch an die Stelle in Hebräer 11, wo es heißt, sie schauten nach einer zukünftigen Stadt. Sie hatten eine höhere Vision als das Irdische und hielten Ausschau nach einer zukünftigen Stadt. Das heißt, Gott ließ ihnen was sehen. Eine Vision ist etwas, was man innerlich sieht. Ein Bild. Ein Leiter, der kein klares innerliches Bild hat von dem, wo er hingeht, ist was? Kein Leiter vielleicht, kein guter Leiter.
Ziellos,
orientierungslos. Da möchte ich eigentlich nicht unter der Leitung von solch einem Leiter sein, der nicht weiß, wohin er geht und warum er dahin geht. Denn mit Vision hängt auch Begründung für diese Vision, für diese klare Sicht und diese Ausrichtung zusammen. Und ein großes Problem, wir sprechen noch einmal von Gemeinden und Jugendkreisen, ein großes Problem ist, dass viele wissen, ihre Leiter haben kein klar definiertes Ziel, keine Mission und keine klare Ausrichtung. Und dann kommen sie, Däumchen drehen, mal sehen. Sie sind nicht erwartungsvoll kommend, sondern es ist immer mal sehen, mal gucken, ein bisschen schräg und schief gucken. Vielleicht wird was geschehen. Wenn sie wissen, die Leitung hat ein Ziel und weiß wohin und sie sind begeistert auch von diesem Ziel, angesteckt von diesem Ziel, dann kommen sie mit Leidenschaft und folgen mit. Und im Fall Jesu, man gibt das Leben dafür. Die Jünger Jesu haben ihr Leben geopfert für das Ziel, mit dem sie sich identifiziert haben, beziehungsweise mit dem Herrn, der diesem Ziel verfolgte, mit dem sie sich identifiziert haben. Das Leben war nicht zu kostbar, als dass es hingelegt werden könnte, dieses Ziel zu erreichen. Deswegen hat Jesus sie ständig inspiriert und motiviert. Ich habe hier das aufgeschrieben, das vor vielen, vielen Jahren gelesen, irgendwo in der Mitte von Seite 12. People follow a vision, not a program. Leute folgen einer Vision, nicht einem Programm. Und ich denke, der Satz hat mich damals, wo ich den Satz las, total umgehauen. Ich dachte, oh, wie treffend ist das? Nicht irgendwie nur Programm durchziehen, sondern eine Vision haben von dem, was Gott mit der Gemeinde, mit der Gruppe machen will. Und es kann sein, man muss immer wieder erneuern. Wenn man merkt, man hängt durch, dann kommt man und es kommt noch einmal zu einer Erneuerung des Zieles. C, Seite 12 unten. Christus demonstrierte komplette Herrschaft über sich selber, bevor er versuchte, andere zu leiten. Er verlangte von anderen nie, was er selber nicht tat. Selbstherrschaft oder Selbstkontrolle ist ein Teil des Fruchtes des Geistes und ist eigentlich lebensnotwendig von einem Leiter. Und ich denke, das dürfte eigentlich auf der Hand liegen. Wenn ich ein Leiter sein will wie Jesus, muss ich selbst Herrschaft ausüben. Wenn ich einfach alle Zügel reißen lasse und einfach mich gehen lasse, ist das nicht ansprechend bei Leuten. Und es ist nicht glaubwürdig und glaubhaft als Leiter, wenn man einfach eine Zügellosigkeit an den Tag legt. Zügellosigkeit mit Geld, mit der Zeit oder auch in vielen Bereichen, was wir auch schon gesagt haben. Also ich denke an manche Zügellosigkeit, was Versuchungen anbelangt. Auch geschlechtliche Versuchungen, wo manche Geschwister einfach kein keine Kontrolle gefunden haben, keine Kontrolle gesucht haben. Jeder von uns kann mit Gottes Hilfe die Herrschaft über die Sünde erleben. Wir können. Und selbst wenn du sagst, ich kämpfe ungemein, preis den Herrn, kämpfe weiter. Aber du brauchst nicht alleine zu kämpfen einmal. Hol dir einen Rechenschaftsgebetspartner, der mitkämpft und mitstreitet, sodass du nicht alleine bist in deiner Not. Wir alle haben Nöte. Aber preis den Herrn, wir brauchen sie nicht alleine zu tragen. Seite 13d. Ein guter Leiter muss zuerst ein guter Nachfolger sein, der bereit ist, sich untertänig zu begeben unter die Leitung von ihm, von dem Bevorstehenden. Unter wem stand Christus? Dem Vater. Und wie war sein Gehorsam? Vorbildhaft. Alle von uns würden sagen, ich möchte lernen zu folgen, wie Jesus folgte. Illustration, wo das Wort Gehorsam von Jesus gebraucht wurde, bei seinem Dienst unter der Leitung des Vaters. Genau an den Vers dachte ich. Philipper 2, die Verse 5 bis 8, er wurde gehorsam bis zum Tode, ja, am Kreuzestode, starb er. Aus Gehorsam zum Vater. Tiefer ging es nicht. Und wenn Jesus gehorchen konnte, können wir lernen zu gehorchen. Unser Sohn, habe ich das schon erwähnt, bei der Militärakademie beim ersten Jahr, ich habe das glaube ich schon erwähnt, oder? Weil er ist unser ältester Sohn, ist in diesem U-Boot gewesen und als Offizier in der Ausbildung 4 Jahre in der United States Naval Academy. Und sie bilden Offiziere aus. Im ersten Jahr hänseln sie sie bis, geht nicht mehr. Und sein Vorgesetzter in seiner Kompanie war Chris Williams. Und wo ich merkte, Ryan hing ganz durch in einer Woche, habe ich gedacht, ich rufe mal den Vorgesetzten mal an und frage. Es war Oktober, so mitten im Semester. Herr Williams, solche Gesellschaftsstunden und auch solche Ermutigungsstunden, wie wir sie eben jetzt beschrieben haben, immer wieder ein. Damit das Team gefördert wird und wächst, in der Gesundheit, ja.
Und das Problem ist, weil wir auch, dass viele Gemeindeglieder sind im Jungschau-Team und im Anbetungsleitungsteam und im Sonntagsschul-Team. Und wir haben einfach keine Zeit, so viel zu investieren. Und wenn ich hier noch ankomme und
das heißt, eine Person ist in 3 Teams.
Ja, zum Beispiel. Also,
was macht man? Das ist wichtig. Was macht man in einer kleineren Gemeinde, wenn eine Person tatsächlich in 2 oder 3 wichtigen Aufgaben steht und versuchen will, in einer gesunden Weise vorwärts zu kommen als Glied eines Teams? Was macht man da? Das Problem ist überall, auch in unserer Gemeinde so. Was macht man, um dem entgegenzuwirken, dass trotzdem genügend Zeit bleibt? Ich denke, man versucht nicht zu, vielleicht in zu kleinem Format Dinge zu veranstalten, sondern wenn ich in der Gemeindeleitung stünde und merken würde, du bist in 3 Teams, dann würde ich nicht sagen, jedes Team soll etwas tun, sondern ich würde sagen, alle 3 Teams sollen zusammen etwas tun. Sonst gehen alle unter die Hunde, vor großer oder lauter Aktivität. Ich würde versuchen, Dinge zu kombinieren, damit man nicht in Überaktivität untergeht. Das ist natürlich, der Feind freut sich, wenn das geschieht. Und ich denke, weise Leitung würde den Riegel davor schieben, sodass das nicht passiert. Einfach einen Stopp setzt. Wir haben das gesehen in unserer Gemeinde. Wir haben gesagt, halt, das ist zu viel Aktivität. Das kann nicht so gemacht werden. Und da müssen wir natürlich sehr beten, dass wir neue Arbeiter haben in der Gemeinde, die angeleitet werden können. Wir müssen einen Plan entwickeln, dass du letztendlich verantwortlich bist oder aktiv bist nur in einem Team und wir Evangelisation erleben, sodass das nicht der Fall ist. Kommunikation, Geschwister, eine Schwäche in den Teams und Gemeinden, die wir kennen, und absolut notwendig, denn ohne Kommunikation können wir kein gesundes Teamleben auf lange Sicht erleben. Das stimmt alles ein, wenn die Beziehungen nicht gesund zusammenwachsen. Und so möchte ich sagen, gerade an diesem Punkt ist es wesentlich, dass wir Acht geben auf die Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt. Nun, ich habe schon eine Einstellung erwähnt, das am ersten Tag von Römer 15, Vers 14, und möchte es hier noch einmal kurz erwähnen. Ich schaue meine Teammitglieder an, wenn sie Christen sind, ich schaue sie an als meine Geschwister im Herrn, in dem der Herr wirkt, von dem und bei dem ich das Positivste im geistlichen Sinne erwarte. Ich denke einfach, ich erwarte Gottes Wirken in ihm oder in ihr. Und gehe davon aus, Gott ist am Wirken in ihm. Ich denke, es ist ein großes Problem in vielen, vielen Hinsichten, dass Leute einfach das Schlimmste vom anderen erwarten. Der wird versagen, die wird versagen. Und schade, dass man den überhaupt noch hat oder so. Anstatt zu hoffen und zu beten und zu erwarten, Gott wird in diesen Menschen wirken. Nun, ich denke, wir haben die Zeit überzogen, es tut mir leid. Und ich möchte bitten, dass wir hier beten und eine kurze Pause machen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, gerade für diesen wichtigen Bereich der Beziehungen. Und flehen dich an, bitte baue du in wachsender Weise die Beziehungen auf. Wenn es sein muss, Herr, dass wir nur lernen, miteinander zu essen und dabei miteinander zu reden und einander gern und lieb zu lernen, uns zu öffnen und Gespräche zu führen, was wir über dies, das und jenes denken. O Herr, dass du der Mittelpunkt bist von dem Aufbau unserer Beziehungen mit anderen im Team. Segne du uns dabei, Herr, und gib hier Einsicht und Klarheit für uns in der Zukunft diesbezüglich. In Jesu Namen.